Thema, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Wir haben alle eine Bestimmung von Gott. Ob wir das glauben oder nicht, das ist vollkommen egal mir heute Morgen. Wir haben eine Prädestination. Wir sind vorhergesehen. Gott hat einen Plan mit jedem Leben. Und wenn Gott einem einen Auftrag gibt, dann lass uns das genau und mit Herzen und mit einem guten Gewissen tun. Lass uns einfach plakatieren die ganze Nacht. Und wenn dabei nichts rauskommt, es kommt was raus. Ich werde nie vergessen, als dann ich an der Mauer klopfte, am Brandenburger Tor, ich wohnte, habe mein ganzes Werkzeug mitgebracht, Brecheisen, einen großen Vorschlaghammer. Das habe ich alles dort verloren, an der Mauer. Die Leute haben geklopft und dann kommt einer und sagt, Pastor, oder ich habe gesagt, ich bin Pastor und ich glaube, die Mauer wird fallen und ich möchte erleben, dass hier am Brandenburger Tor die Mauer fällt. Dann sagt er, du kannst hier lange klopfen, das musst du von innen aufmachen. Und dann sind welche rübergesprungen auf die Mauer und die haben von innen die Mauer umgekippt. Und die ist gekippt und das sind die ersten rüber. Die Polizei konnte sie nicht mehr zurückhalten. Die Mauer wird von innen aufgewacht. Und das war eine Botschaft für mich dann irgendwo später. So, nur nebenbei. Du wirst für die Ewigkeit bestimmt, gib dich nicht auf, resignier nicht, sei nicht mutlos. Gott hat eine ganz klare Bestimmung für dein Leben. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Begreife die Größe Gottes wird das nächste Thema sein am Mittwoch. Am Freitag wird das Thema sein, verfolge dein Lebensziel. Jeder von uns hat ein Lebensziel und das ist die Fortsetzung dann für die Predigt von heute. Du hast ein Lebensziel. Leb nicht blind in den Tag. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, leb im Plan Gottes, im Willen Gottes. Frag jeden Tag, Herr, was ist heute dran? Und wenn Gott dir einen Impuls ins Herz geht, dann renn. Lass dich von niemand aufhalten. Tu das, was der Geist dir sagt. So lebe nach deinem Ziel, lebt dein Ziel aus, dann wird es weiter sein. Samstag das Thema, überwinde deine Zweifel. Ist das vom Herrn? Ich muss den Herrn fragen. Nein, das Ziel, der Wille Gottes, der Plan Gottes ist in deinem Herzen wie ein Monogramm bereits geschrieben. Das musst du nur noch übersetzen und übertragen in dein Leben. So, zu meiner Botschaft heute. Unser Leben hat eine göttliche Bestimmung und die geht in Erfüllung, ob du glaubst oder nicht. Klingt hart, was ich sage, aber die geht in Erfüllung. Egal, was es ist, Gottes Pläne gehen in Erfüllung. Gottes Gesetze sind unumstößlich, sind universell. Und wir können zum Beispiel jetzt, und im November denkt man an den Toten, an die Ewigkeit und so weiter. Das sind die ganzen letzten Feiertage, bevor das neue Kirchenjahr beginnt. Advent, Jesus kommt und so weiter. Da wird zuerst mal abgerechnet mit dem Alten. Und ich denke, heute ist es auch wichtig, dass wir daran denken, es gibt eine Ewigkeit und die Ewigkeit ist bestimmt und der Ewigkeit wird kein Mensch entgehen. Jeder muss sterben. Ich drohe dir nicht. Das ist gewiss. So wie das Amen in der Kirche. Jeder muss einmal diesen Planeten verlassen. Niemand kann sich entziehen. Du kannst dich einfrieren lassen, aber du wirst dann aufgetaucht und dann musst du wenigstens dann sterben. Wenn du auftauchst überhaupt. So, niemand kann dem Plan Gottes entrinnen. Es ist so, wie Gott gesagt hat. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir sind zum Kämpfen bestimmt. Wir sind zum Leben bestimmt. Wir sind zum Sterben bestimmt. Ich wurde nicht gefragt, Johannes, willst du geboren werden? Ich bin gezeugt worden und bin auf diese Welt gekommen. Ich bin nicht gefragt worden, willst du leben? Ich muss leben. Recht und schlecht. Ich muss mich durchkämpfen. Ich werde nicht gefragt, willst du sterben? Ich muss sterben, denn die Bibel sagt, der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Wir haben alle eine Bestimmung, so wie es die Gravitationskräfte gibt und die uns an der Erde halten, so gibt es die göttlichen Kräfte, die ewigen Kräfte, die uns in den Himmel wiederziehen. Vom Himmel kommen wir, zum Himmel gehen wir. Das ist unser Weg. Unser Leben ist von Gott bis ins Detail geplant. Du kannst denken, was du willst. Ja, sag so, und wo ist denn mein Wille, mein freier Wille? Ich frage dich, ob du überhaupt freien Willen hast. Wir wurden nicht gefragt, willst du geboren werden? Willst du leben? Der hat mal einen Namen aufgestempelt, du heißt so und so. Wir wurden auch nicht gefragt, willst du sterben? Gegen deinen Willen bist du zur Welt gekommen, gegen deinen Willen wirst du die Welt verlassen und gegen deinen Willen wirst du auch gerichtet werden. Das sind Fakten. Es ist schwer zu verstehen, das ist für natürlichen, sterblichen Menschen schwer zu begreifen, wie soll das gehen? Durch die Sünde ist unser Gedächtnis, unser Verstand verfinstert, verdunkelt, begrenzt. Der Mensch sieht nur noch, was so in seiner Umgebung ist, so ein paar Schattenbilder von seinem Leben. Und das ist alles. Er sieht nur, was vor Augen ist. Er sieht nur seine Welt, seine Zeit, sein Leben. Er sieht nicht einmal, was damals die Alten früher gemacht haben. Da muss man ausbuddeln und in der Archäologie irgendwo nachgraben. Und er weiß auch nicht, was in der Zukunft kommen wird. Aber ich darf dir eines sagen, von Gott her, wir sind bestimmt, eines Tages ein anderes Leben zu führen. Nicht mehr dieses Leben, dieses irdische Leben. Und wir werden das andere Leben erst voll begreifen und verstehen bei der Auferstehung. Deshalb ist mir eine Botschaft auch, die Ewigkeit Auferstehung. Nicht der Tod ist das Letzte, sondern die Auferstehung. Und ich werde heute jetzt aus den Apokryphen was lesen, was klingt mir so schön, Apokryphen, Weisheit Kapitel 3. Das ist bei alten Lutherbibeln oder in der Neue Hoffnung oder Gute Hoffnung und so weiter, wirst du die Weisheit finden bei den Apokryphen. Weisheit 3, Vers 1, da heißt es, die Seelen der Frommen sind in Gottes Hand geborgen. Die Seelen der Frommen sind in Gottes Hand geborgen. Deine Seele ist in Gottes Hand geborgen. Nicht in der Hand eines Politikers, nicht in der Hand eines Pastors, nicht in der Hand eines Menschen. In Gott ist deine Seele geborgen, heißt es dort. Keine Qual kann sie mehr erreichen, wenn deine Seele in Gott geborgen ist. Und dann heißt es dann weiter, von den unverständigen Spöttern werden sie für tot gehalten. Weißt du, die Seelen, die in Gott geborgen sind, die sind verrückt. Nein, wir sind versetzt vom Irdischen zum Himmlischen. Und da heißt es weiter dann dort in Weisheit Kapitel 3, dass sie uns verlassen haben, also die Spötter sagen, das wird als Unglück beachtet bei den Spöttern und Gotteslästerern. Und es sieht aus, als seien sie endgültig vernichtet, aber sie sind im Frieden Gottes. Halleluja. Die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die Frommen sind im Frieden Gottes. Dann weiter, Weisheit Kapitel 3. Nach Ansicht der Menschen traf sie die Strafe Gottes. Die denken, dass der Tod ist eine Strafe Gottes. Ich werde heute den Beweis drehen, dass der Tod nur der alte Diener ist, wie Corrie ten Boom einmal sagte, der die Tür für die Kinder Gottes aufmacht, wenn die nach Hause kommen. Nach Ansicht der Menschen, der gottlosen Menschen, ist das eine Strafe, aber sie starben in der festen Hoffnung auf Unsterblichkeit. Die ganzen Märtyrer. Nur für kurze Zeit mussten sie leiden, aber unermessliches Glück wartet auf sie. Ewigkeit. Unermessliches Glück erwartet die Frommen, die Gläubigen. Und Gott stellte sie auf die Probe, um sie zu sehen, ob es sie verdienen, bei ihm zu leben. Das ist das Geheimnis, warum wir hier in der Wartehalle sind. Gott stellt uns auf die Probe, sind wir überhaupt würdig? Verdienen wir diese Seligkeit? Wir werden gerettet aus Gnade und jetzt müssen wir uns bewähren, hier in dieser Welt. Wie Gold im Schmelztiegel erprobte er sie, wie ein vollwertiges Brandopfer nahm er sie an. Und wenn er das letzte Gericht hält, werden sie hell aufstrahlen oder aufleuchten. Sie werden wie Feuerfunken sein, die ein Stoppelfeld in Brand setzen. So werden sie die Völker richten. Wir wissen ja von der Bibel, die Gemeinde Jesu wird entrückt und die wird wiederkommen und auf den Wolken mit Jesus Christus dort sein. Und sie werden richten. Wir werden nicht die Trübsalzeit durchmachen, die große Trübsalzeit, sondern wir werden bei Jesus im Himmel, in den Wolken sein. Und wir werden sehen, wie die Posaunen und Zornschalen und all das alles geöffnet wird und ausgegossen wird. So werden sie die Völker richten und sie über sie herrschen. Und der Herr wird für ewige Zeiten ihr König sein. Das ist die Hoffnung der Gläubigen. Dann werden alle, die auf Gott vertraut haben, heißt es dort weiter in der Weisheit 3, dann werden sie erkennen, dass er zu seinem Wort steht. Und alle, die ihm treu geblieben sind, werden in Liebe mit ihm verbunden sein. Heiland, Heiland, Heiland. Herrlich. Gott will sich über die Frommen erbarmen und seine Auserwählten reich belohnen. Die Bösen aber, die die Frommen verachtet haben und die dem Herrn den Rücken gekehrt haben, passt auf, ihr Gottesleugner, werden die Strafe bekommen, die sie verdient haben. Gott will sie nicht unnötig strafen, sondern sie werden die Strafe bekommen, die sie verdient haben. Wer von Weisheit nichts wissen will und alle Ermahnungen in den Wind schlägt, wird unglücklich. Das gilt jetzt schon zu Lebzeiten. Wer diese Ermahnungen, die Botschaft, die Predigt in den Wind schlägt, das ist alles Quatsch, alles Unsinn, das gibt's nicht, funktioniert nicht. Pass auf. Es funktioniert alles. So wie früher das Gras aus dem Nichts wieder aus der Erde kommt, die Wurzeln bleiben. Die Wurzeln kannst du nicht vernichten. Ich lese weiter in Weisheit 3. Die Hoffnung solcher Menschen, also gottlosen Menschen, ist trügerisch. Ihre ganze Mühe ist vergeblich. Sinnlos ist alles, was sie tun. Das ist der Gottlose. Wir tragen die Ewigkeit in uns, ihr Lieben. Jeder von uns. Und sie ist tief verwurzelt. Und deshalb, woher weiß ich das? Weil wir alle als Menschen eine Abneigung gegen den Tod haben. Wer will freiwillig sterben? Melde dich. Verstehst du, da ist niemand da. Niemand will freiwillig sterben. Wir wollen alle leben. Wir setzen alles dran. Sobald du irgendwo merkst, bei dir stimmt was im Körper nicht, dann rennst zum Doktor. Der soll dir helfen. Und wir versuchen, unser Leben zu verlängern. Wir versuchen, uns irgendwas zu tun, dass ich ein bisschen noch länger lebe. Und Gott sei Dank, in unserem Jahrhundert, die Medizin ist so weit fortgeschritten, wir können alt werden und wir altern gerne. Und so weiter. Keiner will sterben. Aber alle müssen. Das ist leider so. Die Antwort Gottes auf den Tod ist die Auferstehung. Wenn ich in der Weisheit weiterlese, Kapitel 1, Vers 13, dann heißt es hier, denn Gott hat den Tod nicht gemacht. Wir müssen ganz klar sehen, Gott hat den Tod, dass der Mensch stirbt, vernichtet wird und aus mit ihm ist. Den Tod, diese Art von Tod hat Gott nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihm zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Gott ist ewig und du sollst auch ewig sein. Gott ist herrlich und du sollst herrlich sein. Gott ist heilig und du sollst heilig sein. Aber wie kam der Tod auf diese Welt? Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Und das ist der zweite Tod, spricht die Bibel, die Offenbarung, die Apokalypse. Und diese Worte lassen uns verstehen, warum der Tod in diese Welt ist und warum wir so eine große Abneigung gegen den Tod hat. Für wegen, dass Bach oder andere große Musiker singen, süßer Tod, komm süßer Tod. Für mich ist der Tod nichts Süßes, glaub mir das. Das ist das Bitterste, was es überhaupt gibt. Da werden Menschen weggerissen und weggespült. Die Bibel nennt es als Feind und das ist der letzte Feind, der überwunden wird, der Tod. Der Tod passt nicht zu unserer Natur. Wir wollen leben und das Leben genießen. Der Tod ist unserer Natur zuwider. Und deshalb, es gehört nur zu dieser gegenwärtigen Ordnung, weil der Teufel so neidisch auf Gott war, müssen wir das Stück miterleben. Der Tod ist nur das Ergebnis des Neides des Satans. Der Teufel gönnt uns nicht das Leben, aber wir sterben, um aufzustehen, dass aus uns so Weizenkorn fällt in die Erde und aus uns kommen 10 neue Körner. Ist das nicht toll? Das ist Auferstehung. Deshalb kämpfen wir mit allen Kräften gegen den Tod, gegen die Todesangst. Und die ist so tief in den Menschen drin. Der Mensch macht alles seit Jahrtausenden, dass sie leben. Warum sind die Pyramiden gebaut? Damit die Könige und die Herrscher in einer neuen Dimension weiterleben. Der Mensch sucht Leben, von wegen Sterben. Wir versuchen mit allen Mitteln unser Leben zu erhalten und zu verlängern. Der Mensch hat noch nie aufgehört, irgendwas zu suchen. Vielleicht gibt es so ein Mittelchen oder eine Pille oder eine Impfung, dass wir nie mehr sterben. Aber sowas gibt's nicht. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, sagt uns die Bibel. Der Mensch versucht, sich zu verewigen. Deshalb sehe ich, dass der Tod dem Menschen zuwider ist. Der sucht sich zu verewigen. Der moderne Mensch versucht, den Tod zu verdrängen, als ob es ihn nicht gäbe. Man baut Denkmäler, will sich erhalten in der nächsten Generation. Aber ich sage euch eines, alle, die an Jesus Christus glauben, die wissen, wir sind zwar gestorben in dieser Welt, aber wir leben jetzt in der anderen Welt. Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. So, der Tod ist besiegt durch Jesus Christus. Der Tod ist für uns kein Abgrund, der alles verschlingt, so ein schwarzes Loch. Nein, das ist er nicht. Es ist für uns die Brücke von hier nach drüben, von dieser Welt in die andere Welt. Und das ist, warum ich an Jesus Christus glaube und warum ich glaube, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt, werde auch ich leben. Glaubt ihr das? Ich bin begeistert, weil Jesus lebt. Wie heißt es in der Offenbarung Kapitel 20, Vers 6? Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes sein und mit ihm regieren. Das sind die Erlösten. Für Ungläubige ist Ewigkeit ein Schrecken. Das ist alles aus. 1,80 Meter unter der Erde und ich kann das Gras von unten wachsen angucken. Der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, Vers 14, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist ihm eine Dummheit, eine Torheit. Und Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, 1. Korinther 15, dann ist unsere Predigt umsonst, dann ist unser Glaube umsonst, dann ist unser Laufen umsonst, dann ist unser Geben umsonst, dann ist unser Arbeiten umsonst, das ist alles umsonst. Und damit kann der Ungläubige nichts anfangen mit Jenseits. Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt nicht nur drei Dimensionen, es muss mindestens 12 Dimensionen des Lebens geben. Kannst du das vorstellen? In alle Richtungen. Kannst drehen und wenden, wie du willst. Es wird immer schöner jeden Tag. Nicht nur dreidimensionell, 3D. 12D, Halleluja. Das ist, was Gott uns vorbereitet hat. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat er denen bereitgestellt, die an ihn glauben. Also von wegen Tod. Das ist nur das Vorletzte. Die Gläubigen an Jesus sind die Erwählten Gottes. Vor Grundlegung der Welt erwählt, Epheser 1, Vers 4. Sie sind von Anfang an zum Heil bestimmt. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Gott hat uns bestimmt, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden. Weil Jesus lebt, lebe ich auch und werde auch weiterleben. Und seinem Sohn gleichgestaltet werden, Römer 8, Vers 29. Gott hat uns berufen nach seinem Vorsatz. Ich habe gesagt, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und wir wissen nicht, was wir in der Ewigkeit sein werden. Wir wissen nur, dass wir ihm gleich sein werden, Jesus Christus. Aber wir haben eine Bestimmung. Und deshalb, ich habe eine Botschaft von Gott für heute Morgen bekommen. Und ich möchte das weitergeben, dass du das begreifst. Du hast eine Berufung. Und du bist von Gott berufen nach 2. Timotheus 1, Vers 9. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Gott erwählt uns nicht, weil wir an ihn glauben oder ihm gehorchen. Gott hat uns erwählt, heilig und tadellos vor ihm zu sein, Epheser 1, Vers 4 und andere Stellen. Er hat uns erwählt, vor Grundlegung der Welt hat es dich noch nicht gegeben, mich noch nicht gegeben, dein Vater und Großvater und Oma und Uroma nicht gegeben, hat es den Adam auch noch nicht gegeben, hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist wunderbar. Er hat uns erwählt. Aber jetzt geht es um die Erwählung, die festzumachen. Wer an Jesus Christus glaubt, lebt jetzt schon in der Ewigkeit. Und ist schon ein Stück Ewigkeit. Jeder gläubige Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit. Egal, wo wir hingehen, ein Stück Ewigkeit. Nicht mehr Mensch, irdisch, sichtbar, vergänglich. In Johannes 11, Vers 25 sagt Christus, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Du kannst gleich sterben. Du lebst weiter. Nicht in Gedanken und Erinnerung als Märtyrer von irgendjemand. Gläubige muss man nicht beweinen. Ich mag die Beerdigungen von der Brüdergemeinde. Bei denen ist alles in weiß. Die Särge sind in weiß. Zur Beerdigung geht man nicht in schwarz, sondern in weiß, weil das ist die Hoffnung des Lebens. Wir sind Kinder des Lichts. Alles in weiß. Von wegen schwarz. Man beweint nicht die Gläubigen. Man freut sich. Die haben es geschafft. Halleluja. Die sind über den Berg. Ich muss noch zappeln. Ich muss noch kämpfen. Aber die sind schon über den Berg. Sie sind uns nur vorausgegangen, wie Reisende, wie Seeleute. Die sind dort angekommen, schon am anderen Ufer. Und wir dürfen ihretwegen nicht Trauergewänder tragen. Oder Gott verbietet sogar, dass man sich eintätowiert oder sich einbrennt wegen einem Toten, wegen irgendeinem verstorbenen Menschen. Wenn wir sterben, gelangen wir zur Unsterblichkeit, Geschwister. Deshalb, wir müssen den Tod nicht verehren. Süßer Tod, komm her. Das ewige Leben ist uns geschenkt worden. Und wenn, sobald wir diese Erde verlassen, lebe ich mit Jesus. Deshalb, die Auferstehung ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Nicht der Tod, die Auferstehung der Gläubigen. Und deshalb predigten die Apostel von der Auferstehung. Der Tod ist kein Schlusspunkt, sondern nur ein Durchgang. Und am Ende des Wegs, unserer Zeit, wenn wir zu Ende sind, werden durch das Tor, der Perlentor gehen. Als Sieger, als Überwinder. Deshalb meine Motivation heute Morgen, und ich möchte dich motivieren durch die Gnade Gottes, tu alles, dass du nicht als Hilfsarbeiter im Himmel ankommst, sondern dass du als Priester, König und Prophet dort ankommst. Dass Gott alles in deinem Leben bewirkt, das, was er sich vorgenommen, dass du haben kannst. Unsere Heimat ist in der Höhe, im Himmel. Dort erwarten wir unsere Lieben. Und dort werden wir unsere Lieben treffen. Deine ganzen Eltern, Großeltern, alle, die Jesus geliebt haben. Deine Brüder und Schwestern. Sie sehnen sich nach dir. Brüder und Schwestern, ich sage euch eines. Deine Mutter vielleicht, wenn die im Himmel bei Jesus ist, die sagt, komm Mädel, komm, beeil dich, sei fleißig, bete, suche den Herrn. Tue Gutes. Lass alles los von diesem Plunder dieser Welt. Unsere Lieben sind jetzt ihres Heils sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher. Weißt du, ich muss noch alles dran setzen und mich anstrengen, das Ziel zu erreichen. Komme ich an, komme ich nicht an. Aber den Gläubigen, die schon daheim sind, die schon vor Gott sind, die jubilieren. Lazarus in Abrahams Schoß, wie der sich da freut und genießt Und er muss nicht mehr von den dreckigen Brosamen, die vom Herrn, des seines Herrn Tisch da fallen, leben. Gottes Bestimmung, Gottes Gesetze kann niemand ändern, auch was Ewigkeit betrifft. Es sind Gottes Bestimmungen. Gott hat bestimmt Tag und Nacht, da kannst du die Uhr drehen, Sommerzeit, Winterzeit oder was weiß ich, Frühlingszeit. Die Zeit bleibt, wie es ist. Gottes Uhren gehen automatisch, Tag und Nacht. Gott hat alles bestimmt, den Zug der Zugvögel. Plötzlich kriegen die Vögel einen Impuls, jetzt geht's Richtung Süden oder Norden, je nachdem. Gott bestimmt die Jahreszeiten, da kannst du machen, was du willst. Du kannst nicht Frühling und Winter machen. Und Sommer und Herbst. Jeder Baum hat von Gott eine Bestimmung. Ich will mal einem Thema näher kommen. Jede Pflanze hat von Gott eine Bestimmung. Wenn du über die Lande fährst, dann siehst du in den Wäldern, die Sträucher haben die Größe, die Bäume haben jene Größe, die Kräuter haben diese Größe, dann die ganzen Weizenfelder. Und sie haben eine Bestimmung, Frucht zu tragen. Jeder Baum hat eine Bestimmung, Frucht zu tragen. Nützlich zu sein. Egal wie. Und Gott bestimmte das Leben jedes einzelnen Wesens, jedes einzelnen Menschen, wozu er da ist. Wozu der Hase da ist, wozu der Schwein da ist, wozu der Hund da ist, wozu die Katze da ist, wozu der Wolf da ist und wozu der Mensch da ist. Wir haben alle eine Bestimmung. Gott bestimmt jeden zu einer bestimmten Funktion, die Biene, wozu die Biene wichtig ist, wozu die Ameise wichtig ist. Jedes Lebewesen hat von Gott eine ewige Bestimmung. Und Gott bestimmt alles für das Endziel. Gott bestimmt, wie alt du wirst. Gott hat begrenzt, wir lesen in der Bibel, auf das Alter der Menschen nicht mehr 960, nein, jetzt hat er bestimmt auf 120. Und du kannst mir nicht jemanden nennen auf dieser Erde, der älter als 120 geworden ist. Kaum. Höchstens, er weiß nicht, wann er geboren ist, zur Heuernte wahrscheinlich. Verstehst? Ja, aber der Mensch ist bestimmt so und so alt wird. Und wenn er dann 70 und 80 wird, weißt du, was er dann sagen muss? Mein Leben war nur Mühe und Plage. Wenn er zurückschaut auf sein Leben. Er hat mich nur gequält. Er hat mich nur geplagt. So, Gott hat bestimmt. Und jetzt bitte haltet euch fest, ob jemand Mann oder als Frau zur Welt kommt. Nicht nur, dass die Eltern da, dass der Vater besonders säugungsfähig war oder nicht. Die bestimmen nicht Vater und Mutter, ob Mädel oder Junge wirst. Das ist von Gott schon von Ewigkeit her bestimmt. Und was kannst du dafür? So, wir alle tragen in uns eine Bestimmung für irgendetwas. Wir sind für irgendetwas da. Und der Mensch hat eine ganz hohe Bestimmung. Er soll die Krone der Schöpfung sein in aller Liebe. Aber er ist die Bestie der Schöpfung wahrscheinlich schon geworden. Macht alles kaputt, zerstört alles, betoniert alles zu, raubt alles, frisst alles, zerstört alles. Der Mensch hat nicht seine Bestimmung erreicht, was er erreichen sollte. Nach der Bibel wird er zum Tier. Aber jeder Mensch hat eine Bestimmung. Und die Sache ist, nützt er sie aus oder nicht? Erreicht er das Ziel oder nicht? Du hast eine Bestimmung und ich habe eine Bestimmung. Judas Ischariot hatte eine Bestimmung von Gott, dass er Jesus verrät. Weißt du, was Jesus sagt? Ich muss verraten werden, aber weh dem Menschen, durch den das geschieht. Judas Ischariot hatte eine Bestimmung gehabt, ohne Zweifel, Ärgernis zu geben. Und da gibt's Leute, die sind bestimmt, jemand auf die Nerven zu gehen. Und andere, lieb Kind zu sein. Jeder hat eine Bestimmung. Und auch die, die dir auf die Nerven gehen, die haben eine Bestimmung, um dich in der Heiligung zu bringen, ins Gebet zu bringen, näher zu dem lieben Gott zu bringen. Auch die haben eine Bestimmung, dass Gottes Plan und Gottes Wille erfüllt wird. Für alles gibt es eine göttliche Vorsehung nach Römer 9, Vers 9 bis 33. Das kannst du lesen, das wird dir helfen, das zu verstehen, was ich heute Morgen zu sagen habe. Gott kennt jeden Menschen und er weiß, was aus jedem Menschen werden soll. Er hat Ismael und Isaac und beide haben eine Bestimmung. Ismael und Isaac, Esau und Jakob, da ist die Rede davon. Guck mal, da heißt es, Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. Ist das nicht ungerecht? Der fleischliche, geistlose Mensch sagt, das ist ungerecht. Gott ist gerecht. Schon vor der Geburt, weißt du, die sind noch gar nicht geboren, hat Gott, der Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Da war schon die Festlegung vor der Geburt. Da hat er noch keine Sünde begangen, noch nicht mal seine Erstgeburt verkauft, noch nicht auf die Jagd gegangen und gar nichts. War weder der Liebling von Vater oder Mutter. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und so ist die ganze Menschheitsgeschichte festgelegt von Gott. Ich habe den, das steht in der Bibel, ich habe den Pharao erwählt, ich habe den Pharao verstockt, damit ich meinen Namen groß mache. Verstehst du das? Damit der Name Gottes unter aller Welt bekannt wird. Und dann singen wir, wie groß ist mein Gott, wer teilt die Fluten vom Roten Meer? Gott hat den Pharao erwählt, damit ich an die ganze Welt meine Macht erweise und die ganze Welt die Macht Gottes erfährt. Gott hat das deutsche Volk erwählt, dass sie solche Schandtaten tun, aber auch wunderbare Dinge vollbringen. Wer kann seinem Willen widerstehen, ist die Frage in Römer 9. Wer kann mit Gott rechten? Wer kann zu seinem Meister sagen und Vorschriften machen, du musst aus mir was Schönes machen, was Edles. Der Töpfer kann machen, was er will. Der Töpfer kann machen, was er will. Verstehst du? Der macht es auch, was er will. Der will ein Glas machen, macht ein Glas. Will er einen Nachttopf machen, macht er einen Nachttopf. Alles, was aus uns wird, Geschwister, ist Gnade. Wir müssen das verstehen. Und das musst du mit geistlichen Augen sehen. Du bist bestimmt und du kannst gegen deine Bestimmung nichts machen. Du kannst beten, so viel du willst. Kannst in Gottesdienst rennen, so viel du willst. Kannst die Bibel studieren, so viel du willst. Du kannst gegen deine Bestimmung nichts machen. Es kommt, wie es kommt. Und wie es kommen muss. Und du sagst, ja bitte, du kannst dir nichts aussuchen. Und das ist die Tatsache. Du kannst dir nichts aussuchen. Du kannst nichts tun, um den Segen Gottes zu erhalten. Wenn du zum Judas Ischariot bestimmt wirst, du wirst hinrennen und Jesus verraten. Und wenn du, wie Petrus, bestimmt bist, Jesus zu verleugnen, du wirst Jesus verleugnen. Und du sagst, ja, wie bitte Gott, aber ich möchte. Nein, du kannst so viel wollen, du hast keinen freien Willen. Ich weiß, wir haben freien Willen und ich werde dir sagen, wo du deinen freien Willen einsetzen sollst. Die meisten setzen den freien Willen am falschen Platz ein. Weißt du, du musst nur sehen, passe ich in den Plan Gottes? Passe ich in den Plan Gottes? So wie Gott mich bestimmt hat, so wie Gott mich erwählt hat, passe ich in den Plan Gottes. Es ist nicht so, dass Gott den einen liebt und den anderen hasst. Das ist nicht wahr. Steht in der Bibel. Aber es ist nicht wahr. Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Das sind andere Dinge, die mit im Spiel sind. Und du musst auch die anderen Dinge berücksichtigen. Gott hat jedem eine Aufgabe gegeben. Der eine ist ein Fleischfresser und der andere ist ein Vegetarier von den Tieren. Hörst du den Wild? Der meldet sich schon. Jeder hat eine andere Funktion. Jeder hat eine andere Bestimmung. Jeder hat ein anderes Ziel für sein Leben. Und Gott hat für alles und jeden einen Plan und eine ganz klare, eindeutige, unverstößliche und ja eine Bestimmung. Da kannst du machen, was du willst. Wenn du zum Mörder bestimmt wirst, wirst du ein Mörder werden. Entschuldigung. Da sagst du, aber wie bitte? Ich möchte ein Heiliger werden. Viele Heilige sind Mörder geworden, liebe Leute. Sonst wären sie nie Heilige geworden. Moses, Paulus, Verfolger und Hetzer auf die Gemeinde. Diebe. Verstehst du? Gott lässt es zu, aus welchem Grund auch immer. Pass auf, ich habe eine Botschaft. Bleib bis zum Schluss hier. Es ist so wichtig, dass du deine Bestimmung erreichst. Unsere Ewigkeit ist von Gott bis ins Detaillierte festgelegt. Es kommt darauf an, wie du dich drüben bettest. Das ist, was du in der Hand hast. Wie du deine Ewigkeit nachher bei Gott zubringst. Ob du sagst, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Ich habe deinen Willen erfüllt. Der eine muss Mist ausfahren und der andere darf Heu heimbringen. So, jeder Knecht tut das, was ihm aufgetragen wurde. Und Gott will nur sehen, bist du in dem, was du tust, treu gewesen. Hast du das gründlich gemacht? Deshalb sagt Jesus noch, guck mal, diese Geschichte mit dem Judas, das ist so schwer, den normalen sterblichen Menschen zu verstehen. Dann sagt Jesus, Judas, tu, was du tust, tue bald. Beeil dich. Und dann, als Judas zu ihm kommt, macht Jesus dem Judas keine Vorwürfe und Anklage. Ja, wie kommst du zu mir? Er gibt ihm sogar einen Kuss. Keiner der Apostel hat einen Kuss von Jesus bekommen beim Abschied. Nur der Judas. Judas. Warum? Weil er wusste, Judas tut. Er muss das tun. Ärgernisse müssen durch irgendjemand kommen. Das ist jetzt er. So, wir leben ausschließlich nach Gottes Plan. Unsere Bestimmung ist, dass wir das ewige Ziel erreichen, dass wir wachsen, dass wir die geistliche Reife erlangen, wie auch immer, koste was es wolle. und dass das angefangene Werk Gottes in uns und durch uns vollendet werde, was es auch immer ist. Das steht doch in der Bibel, im Korintherbrief, Spaltungen müssen unter euch sein. Aber wehe, durch wen die Spaltungen kommen. Verstehst du? Wehe, Spaltungen müssen kommen, damit das Wahre und das Echte sich offenbart. Gottes Bestimmung ist, jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und wir müssen den Willen Gottes erfüllen, ob es uns passt oder nicht. Wir gehen durch diese Welt und du wirst in Sachen hineingedrängt. Da sagt doch dir jemand ein dummes Wort und da bist du schon eingeschnappt für den Rest deines Lebens. Ich habe dieser Tage ein Zeugnis gehört von irgendjemandem. Da ist eine 16-Jährige, die wird von ihrem Liebling, den sie so liebte, in der Sportgruppe, gesagt, du bist zu fett. Und die hat sich so zu Herzen genommen, dass sie magersüchtig geworden ist. Du bist zu fett. Und Gott hat es zugelassen, dass sie magersüchtig wurde, dass sie fast ruiniert wurde. Sie war Christ und Kind Gottes und ist magersüchtig nur durch ein blödes Wort geworden. Aber weißt du, heute dient diese Schwester einfach als Zeugen, um anderen Mädchen zu zeigen, wie man aus der Magersucht rauskommt, wie sie durch die Gnade Gottes rauskommt. Verstehst du? Gott erlaubt, dass Dinge, negative Dinge im Menschenleben passieren, die wir nicht erklären können, damit wir nachher ein Segen sind. Bleib da. Wir tragen das ewige Leben in uns. Und jeder trägt den Keim in sich. Das, was Gott bestimmt hat, die Art der Frucht. Weizen, Weizen, Kartoffel, Kartoffel, Rübe zu Rübe. So wie wir das Unterbewusstsein haben, so haben wir das Ewige in uns. Das ist so wie ein Monogramm. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Vor Gott lebst du weiter, auch wenn du gestorben bist, auch wenn du versagt hast, auch wenn du in den Augen der Menschen nicht das gebracht hast, was sie erwartet haben. Judas hätte Jesus lieben können, aber nein, er musste Jesus verraten. Das war sein Dienst. Jeder muss ewig leben und er ist für das ewige Leben bestimmt. Und niemand wird sein Leben verlieren ohne den Willen Gottes. Nicht einmal die Haare vom Kopf fallen ohne Gottes Wissen von unserem Haupt. Also, nichts ist zufällig, nichts wird zu nichts zerfallen, nichts vergeht. Psalm 90, Vers 3. Du lässt die Menschenkinder zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt her, ihr Menschenkinder. Du lässt die Menschen vergehen und du rufst, kommt her. Bei Gott geht nichts verloren, auch nicht der Verlorene. Wenn du das begreifst, wird dein Horizont gesprengt. Gott ist überall, Gott findet dich überall, du kannst hinrennen, wo du willst. Gott übersieht niemand, Gott vergisst niemand und Gott kann niemand entwischen. Die Freimaurer, deshalb hat die katholische Kirche angeordnet, also Leichenverbrennung ist Todsünde. Weil die Freimaurer gesagt haben, oder Humanisten gesagt haben, ich werde nicht in das Fegefeuer kommen, ich lasse mich vorher verbrennen. Verstehst du? Es ist egal, welche Form der Beerdigung du machst, ob du dich verbrennen lässt oder dich begraben lässt. Die Bibel sagt, wo das Feuer nicht verlöscht und der Wurm nicht stirbt. Beide Beerdigungsformen sind richtig. Aber wenn jemand glaubt, er lässt sich verbrennen und kommt nicht dorthin, das ist Dummheit und das ist falsch und das ist Sünde. So, vor Gott kannst du nicht entwischen, auch nicht als Freimaurer und Humanist. Gott kennt dich von ferne, heißt es einmal in der Bibel. Du bleibst. Deine Persönlichkeit bleibt, auch wenn du diese Erde verlassen hast. Er weiß, weißt du, sein Computer hat alles gespeichert, bis ins Detail. Vor Gott hörst du nicht auf zu existieren. Der Mensch ist nicht nur Körper, sondern ihre Seele und Geist. Und was hier stirbt, was hier zerfällt, das ist mein alter Körper. Dieser Lümmel, der mich so zu schaffen macht, der mich quält, der mich so schwerfällig macht. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. Weißt du, was das bedeutet? Richtig durchgekocht. Ganz und gar. Hast du schon mal Kartoffeln gekocht? Und immer eingestochen geguckt, ob sie schon gar sind? Gott heilige euch ganz und gar. Halleluja. Und bewahre euren Geist und eure Seele und euren Leib. Auch mein Körper wird bewahrt. Auch wenn er verbrannt wird, eingeäschert wird. Oder wie auch immer zerfressen wird von Tieren, Vögeln, Geiern. Gott bewahre euch, euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt. Und damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Wie viele Gotteskinder sind von wilden Tieren zerfressen worden. Denk an die ganzen Märtyrer der Kirchengeschichte. Wie viele sind verheizt worden, verbrannt worden, zerstückelt worden? Und Gott wird diese Menschen vollkommen wiederherstellen, wenn Jesus wiederkommt. Gott sorgt dafür, dass unser ganzes Wesen bewahrt bleibt. Für uns geht nach dem Tod das Leben voll weiter. Voll weiter. Die Ewigkeit, das ist unser Kern, unsere Existenz. Das ist die Bestimmung, die wir haben. Wir haben die Unendlichkeit, die Ewigkeit in uns. Wir tragen das. Gott hat die Ewigkeit in uns hineingeschrieben. Kannst machen, was du willst. Du wirst Gott nicht entgehen können. Ewigkeit ist ein Eintrag Gottes in unserem Leben. Ein Eintrag Gottes in deinem Pass, Ausweis. Ein Eintrag Gottes. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Du kannst zappeln, wie du willst. Du wirst ihm nicht weglaufen können und nirgendwo dich verschanzen und verstecken können. So wie du den Tod nicht weglaufen kannst, so kannst du deine Ewigkeit nicht weglaufen. Irgendwann plötzlich klopft er und sagt, komm mal her, dieser Sensemann. Weißt du, Ewigkeit ist ein Fakt. Unsere Generation steht vor den Toren der Ewigkeit. Und so viele Menschen, wie heute leben, haben noch nie gelebt. In ein paar Jahren, wir werden 9 Milliarden Menschen haben. Überleg einmal, wer kann sie zählen? Manche sind froh, wenn sie bis 1000 zählen können. 9 Milliarden. So, und diese Generation, und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Matthäus 24. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen wieder in die Ewigkeit. Das ist nur so eine Zwischenstation. Und wir sollen für unsere Ewigkeit sorgen, Geschwister. Und deshalb sind wir hier, deshalb predige ich. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll die Gotteskinder zurüsten für den Tag X. Wann der ist, weiß das nicht. Nicht einmal Jesus selber damals gewusst, als er hier auf dieser Erde war. Wir sind hier auf einem Umsteigebahnhof. Das ist die Erde, ein Umsteigebahnhof. Und guck zu, dass du den richtigen Zug erwischt. Alle Züge gehen in die Ewigkeit. Aber du musst im richtigen Zug sein. Für meine Existenz kann ich nicht viel tun. Ich werde nie vergessen, ich bin von Donetsk, da wo jetzt die neue Russland ist, nach Kiew gefahren. 17 Stunden im Sommer, in der Hitze. Da ist sogar Teer auf der Straße geschmolzen, so heiß war es. Und wir haben erste Klasse gebucht. Wir haben gedacht, das Speisewagen, hat man uns erzählt, das Speisewagen dran und dergleichen und so weiter. Und wir fahren von Donetsk nach Kiew im Speisewagen. Und wir haben nicht viel zum Essen mitgenommen, ein bisschen Kaugummi, das war alles. Und 17 Stunden sind wir dann unterwegs. Und dann fällt plötzlich die Klimaanlage im Zug aus. Noch dazu. So, und im Speisewagen, da gehen wir zum Speisewagen, wollen was essen kaufen, die haben nur Wodka. Sonst haben sie gar nichts. Nur Wodka. Nicht einmal Salzstangen. Verstehst du, oder irgendwie Selters zum Trinken. Nur Wodka. Das haben sie dort im Speisewagen. Aber es ist interessant gewesen, da habe ich eine Lektion gelernt. Und ich möchte diese Lektion anwenden für meine Predigt heute Morgen. Der Zug hat in ein paar Bahnhöfe gehalten. Und sobald der Zug hielt, da waren so viele Bauern da, die einen verkaufen Gurken, die einen verkaufen belegte Brötchen, die einen verkaufen das. Weißt du, du musst nur Fenster runterlassen und bedienen. Und ich habe gedacht, komm, wir haben ja Speisewagen. Von wegen. Wir haben dann, wo wir im Zug waren, einen Sack Gurken gekauft, so schöne grüne Gurken, frische Gurken, frisch geerntet. Und wir waren froh, dass wir diese Gurken geerntet haben. Denn nachher fuhr der Zug und hat nicht mehr angehalten. Aber wir waren froh, dass wir nur Gurken hatten. Und dann sind wir rumgelaufen. Wer hat uns was zu verkaufen? Da war ein Jude, der hat uns doch ein paar Brötchen verkauft. Das war alles. Zu unseren Gurken. Wir brauchen selber alles. Verstehst du? Wir brauchen alles selber. Da habe ich etwas gelernt. Was du nicht rechtzeitig besorgst, hast nachher Probleme. Einen ganzen Sack Gurken, verstehst du? So viel Gurken habe ich gegessen, dass mir fast die Gurken aus den Ohren rausgucken. Gurken, verstehst du? Alles 17 Stunden in dieser Hitze, aber das war gut. Habe Wasser gehabt, Feuchtigkeit. Und meine Brüder, wir haben nur Gurken gegessen. Und als wir dann in Kiew ankamen, da waren wir bedient. Wir wollten Gurken nicht mehr sehen. Aber wir waren froh, dass wir sie unterwegs hatten. Und da konnte ich plötzlich entdecken, was es ist. In diesem Zwischenstopp. Wenn wir falsch reagieren, wir hätten noch mehr kaufen können. Aber wir haben nicht weitergedacht. Und so viele Menschen denken im Leben nicht weiter. Du könntest noch viel mehr dir einkaufen und könntest sogar noch verschenken und andere noch versorgen im Abteil. Aber du hast nur Gurken gekauft. Nur Gurken. Hier in Brandenburg ist es auch schön interessant zu sehen, wenn die Zugvögel kommen, plötzlich landet ein ganzer Schwarm. Und dann fressen sie ganz schnell und dann der Schwarm fliegt wieder weg. Und wir sind hier auf einer Zwischenstation, Geschwister. Wir sind auf dem Weg zum Süden oder Norden und wir müssen die Zeit auskaufen. Deshalb sagt die Bibel, kauft aus die Zeit, es ist böse Zeit. Und nur so schaffst du das Ziel. Und die Vögel, die nur sich amüsieren und nur zwitschern und was weiß ich, was sie machen, die verhungern, die schaffen nicht die lange Reise. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir diese Zwischenzeit hier auf Erden, solange du lebst, solange du im Fleisch bist, solange du bei Verstand bist, die Zeit auskaufst. Nachher, wenn du Demenz kriegst oder was weiß ich, Alzheimer oder irgendeine andere Seuche, verstehst du, dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren auf den Herrn Jesus. Kaufe jetzt die Zeit aus. Es ist angenehme Zeit. So, von deiner Flugroute wirst du nichts verändern können. Der Zug wird gehen, ob er über Spanien geht, über Italien geht oder über Israel geht. Der Zug wird gehen. Wichtig ist, dass du jetzt gestärkt bist. Wir sind hier zur Stärkung, Brüder und Schwestern. Ich werde stark in dem Herrn, in der Kraft Gottes, im Geist Gottes. Weißt du, du musst hier sich nur für deine Reise versorgen, für die Ewigkeit drüber. Die Bibel sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du musst dich hier eindecken mit Gurken. Das werde ich nicht vergessen. Es war eine tolle Zeit, wir haben uns amüsiert. Wodka, ja, wir können Wodka kaufen, das ist alles. Aber dann werden wir nachher den Ausgang nicht mehr finden. Der reiche Mann hat für die Ewigkeit nicht vorgesorgt. Er dachte, es geht genauso weiter wie bisher. Ich habe nur genug Geld auf dem Konto. Nein, plötzlich wacht er auf und ich leide Pein hier, sagt er. Und so geht es vielen Millionen Menschen. Plötzlich wachen sie auf und erleben ihr blaues Wunder. Weißt du, sie dachten, das wird mir nicht passieren. Es gab keinen Weg zurück. Für den reichen Mann gab es keinen Weg zurück. Nicht mal, dass der Lazarus wieder zurückkommt. Kommt niemand zurück. Aus dem Totenreich gibt es kein Zurück. Und wenn du Leute hörst, die jenseitige Erfahrungen hatten, weißt du, die waren nur am Zaun und haben über den Zaun nur ein bisschen geguckt, was drüben passiert. Und die haben vergessen, was sie gesehen haben. Aber viele haben von dem Moment der jenseitigen Erfahrung ihr Leben radikal verändert. Radikal. Radikal. Die haben gesehen, das ist alles gar nicht wert. Das lohnt sich gar nicht, darüber viele Worte verlieren. So ist der reiche Mann betet noch und Abraham schickt noch den Lazarus runter. Ich habe noch 5 Brüder, darf sie nicht an diesem Ort hinkommen, wo ich bin. Auch das ist sinnlos. Weißt du, in der Ewigkeit kann man nicht mehr für die anderen beten. Deshalb vergiss die ganzen Gebete der Verstorbenen. Die können nichts mehr für dich tun. Lazarus hat für niemanden gebetet. Der reiche Mann denkt, bitte schick den Lazarus. Und weißt du, was sagt Jesus in dieser Geschichte? Sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. Sie haben Matthäus, lass ihn hören. Hört mal die, hört mal andere. Hört vernünftige Predigten. Wenn sie die nicht hören, werden sie auch nicht glauben, wenn ein Toter aufersteht oder gleich 10 Tote auferstehen. Wenn sie diese nicht hören, werden sie jenen auch nicht hören. Wenn jemand aus dem Jenseits kommt, das wird ihnen lächerlich sein, ein Verrückter. Das ist alles nur Hirngespinst, Fantasie. Das, was er in seinen Nerven alles da hatte, das wird ihnen lächerlich sein. Und ich sage euch eines, den meisten Leuten, die verstockt sind, ist vieles lächerlich. Lächerlich, alles ein Witz. Absurd, sonderbar. Und das ist verursacht durch den Materialismus und den Konsum. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Er lebt nur für heute und er ist gleichgültig für morgen. Weißt du, der heutige Mensch ist gezeichnet von Interessenlosigkeit und Desinteresse, was ewige Dinge anbetrifft. Ach, die Ewigkeit wartet auf dich schon. Da läuten schon die Glocken. Ich werde nie vergessen, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und da kommt ein Spötter, weißt du, zieht seinen Bauch raus und sagt, was wollen Sie da? Und der Heilige Geist ist über mich gekommen. Und dann hab ich dem Mann sagen müssen, junger Mann, Sie haben das Leben nicht in der Hand. Wer weiß, vielleicht ist jetzt Ihre letzte Chance, Ihre letzte Gelegenheit. Und er geht raus und sagt, puh, und spuckt und schimpft und flucht. Und was passiert in seiner Bosheit? Da rennt er in die Straßenbahn und wird überfahren. Ja, Notarztwagen, holt ihn ab. Lasst euch nicht spotten, was der Mensch sieht, wird er ernten. Es ist später, als du denkst. Du weißt gar nicht, ob du nach Hause kommst. Wer hat es in der Hand, dass er sagen kann, ich komme heute Abend noch nach Hause? Ich muss noch was anderes sagen. Von diesem Mauerfall. Gott hat zu uns geredet und wir sollten auf das Reden Gottes achten. Wir haben diese Gottesdienste gehabt und vielleicht weiß Thea und Biebersteins auch noch, wissen, was da passiert ist. Da hatten wir einen Lob- und Dankgottesdienst am 10. November. Lob- und Dankgottesdienst. Und da gab es eine Prophetie, da war ein Bruder, den habe ich gar nicht gekannt, der geht auf, so spricht der Herr. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Sage ich, lieber Gott, sprich jetzt endlich mal. Sag was. Und weißt du, was er sagt? Dann sagt er, wir werden eines Tages, der Tag X, das war am 10. November 89, der Tag wird kommen, wo wir unseren Kindern sagen, hier war die Berliner Mauer. Heute, wenn du hier am Brandenburger Tor oder sonst was bist, da wird sogar im Boden eingezeichnet, hier war die Berliner Mauer. Jetzt leuchten sie sogar mit Lichtern aus, damit Blinde sogar sehen können. Hier war die Berliner Mauer. Und ich habe gesagt, schön, was du da sagst, aber ich kann es nicht glauben, gar nicht fassen. Aber das ist passiert, buchstäblich passiert. Es war so eine heilige Atmosphäre in dem Gottesdienst. Und dann steht hinten noch einer auf und sagt, so spricht der Herr. Es kommt der Tag, ich habe für euch eine offene Tür gegeben und ich werde diese offene Tür zuschließen. Ja. Und Gott hat uns eine offene Tür gegeben. Und wir hatten eine offene Tür. Wir haben da ganzen Stapel hingefahren, Neuen Testament und verteilt am Brandenburger Tor. Die Leute haben uns die Bibeln aus der Hand gerissen. Heute musst du 10 Euro geben, damit sie überhaupt eine Bibel annehmen. Verstehst? Die Türen gehen zu. Und wir sollten die Gelegenheit nutzen, die Gott uns gegeben hat. Und das war 89. Das, was Gott gesagt hat, das erfüllt sich bis heute nach 25 Jahren. Da lassen sie noch solche Ballons hochsteigen, damit jeder weiß, hier war die Berliner Mauer. Die Kinder, die geboren worden sind, damit niemand entschuldigen kann. Wie auch immer. So. Deshalb heißt es in Matthäus 6, Vers 19 und folgende Verse, sammelt Schätze nicht auf Erden, die Motten und Rost euch fressen können oder die Diebe einbrechen und euch stehlen könnten, sammelt Schätze im Himmel. Das heißt auf Deutsch gesagt, sammelt Schätze für die Ewigkeit, wo weder Motten, noch weder Rost, noch weder Diebe hinkommen. Das ist das Einzige, was du tun kannst hier auf dieser Erde. Sammelt Schätze für die Ewigkeit. Du kannst dein Schicksal nicht verändern. Du bist das, was du bist und bleibst, was du bist. Aber du kannst etwas für die Ewigkeit tun. So, und deshalb ist wichtig, sorge dafür, dass etwas Sinnvolles, Nützliches, Ewiges, Bleibendes, Beständiges passiert für die Ewigkeit. Damit du nicht nackt und bloß stehst. Stell dir mal vor, du müsstest im Himmel ohne Badehose rumlaufen. Überleg einmal. Aber in der Bibel steht, nicht, dass deine Schande gesehen wird, dass du erkannt wirst, nackt, bloß, jämmerlich und elend. Dass du nachher sagst, wo ist der große Palmbaum oder Feigenbaum, um deine Blöße zuzudecken. Manche werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, steht in der Bibel. Und es können froh sein, dass sie im Himmel mal sind. Aber das ist nicht deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist, dass du mit Christus auf dem Thron sitzt und regierst. Und nicht nur mit der Palme irgendwo wedelst und eine Palme irgendwo suchst. Heute kannst du dich noch für deine Ewigkeit eindecken. Verstehst du? Nicht nur gucken. Nach der Wende, ich wohnte ja direkt an der Mauer. Und ich wollte an der Mauer wohnen, denn Gott hat mir verheißen, die Mauer wird fallen eines Tages. Da kommen die, Gott segne die DDR-Leute, da kommen sie mit dem Wagen und fahren sie im Laden, ich will einkaufen. Ich sage, Leute, kauft doch endlich ein. Nein, wir wollen nur gucken. Wir wollen nur gucken, was da alles gibt im Westen. Wir wollen nur gucken. Geschwister, wir sind nicht hier, um zu gucken. Wir sind hier, um uns einzudecken. Und ich stand manchmal an der Kasse, jemand hat was gekauft für seine 100 D-Mark, was er bekommen hat, und konnte nicht bezahlen, war mir. Und er hat gesagt, was fehlt? Da habe ich gesagt, komm, ich schenke ihn, nehme es mit. Verstehst du? Aber deck dich ein. Deck dich ein. Und nicht nur, ich will gucken, was der liebe Gott alles hat. Der hat mehr, als was du denkst und ahnst und glaubst und vermutest. Der hat mehr. Deck dich ein für die Ewigkeit. Nachher hast du keine Gelegenheit mehr. Nachher ist zu. Nachher gibt's nichts mehr. Alles ausverkauft. Verstehst du? Alles ausverkauft. Und ich bin von Abteil zu Abteil damals da auf der Strecke da von Donetsk nach Kiew gelaufen und gesagt, hat jemand Brot hier? Hat jemand Mineralwasser hier? Verstehst? Wir haben nur für uns. Wir können euch nicht abgeben. Ich habe das Gleiche erlebt, was die törichten Jungfrauen erlebten. Genau den gleichen Zirkus, nur mit Gurken. Bald fährt der Zug weg Und es gibt keine Zeit mehr einzudecken. Und dann kannst du sagen, denken, ja, in der nächsten Station, aber das geht nur durch Wald und Wiesen. Besorg dir, was du jetzt noch besorgen kannst. Überleg einmal, frag den lieben Gott, lieber Gott, was fehlt mir noch für die Ewigkeit? Sei ehrlich. Nicht, was fehlt dem anderen oder der oder jenem. Was fehlt mir? Jeder soll für sich selber sorgen. Was soll ich anschaffen? Was muss ich mir noch zulegen? Was muss ich noch erledigen? Weißt du, nachher, wenn du auf dem Sterbebett liegst, da kannst du nicht mehr Bruder sowieso, Schwester sowieso oder Herrn sowieso anrufen und dich entschuldigen. Entschuldige dich jetzt. Bring jetzt die Dinge in Ordnung. Wenn der Ewigkeitswagen einmal anrollt, gibt's keinen Halt. Kein Zurück. Keine Möglichkeit umzukehren. Dann sind da alle deine Möglichkeiten vorbei. Denk an die Leute von der Sintflut. Die Tür wird verschlossen. Das ist das Schrecklichste, was ich überhaupt in der Bibel lese. Und der Herr verschloss selber die Tür. Und der Noah konnte noch so viel Humanismus haben, noch so viel Mitleid haben. Ach Herr, da diese Familie, die kenne ich, die haben mir sogar mitgeholfen bei der Bau der Arche. Die haben mir sogar Geld gespendet. Herr, lass doch die rein. Die Tür war zu. Und dann fängt es an zu regnen. Die Tür war verschlossen. Die Ewigkeit kommt für uns. So oder so. Und ist für uns alle bestimmt. Und wie war es bei dem Esau damals? Er hat seinen Erstgeburtssegen verkauft. Ach, was soll ich? Ach, meine Linsen. Meine Linsen, ja. Hat sie, das war ihm wichtiger, seinen Bauch zu füllen. Und er bekam das. Aber nachher, als dann gesegnet wurde, nach Jahren vielleicht, als der Jakob, der Isaac, nein, der Tochter Isaac, die Familie segnet, dann hat er keinen Segen mehr für diesen Esau. Er hat alles vorbei. Hinterher heulte und sucht mit Tränen und hat es nicht gefunden. Er hat es verkauft. Und es gibt kein Zurück mehr. Deshalb nütze die Zeit, deinen Erstgeburtssegen. Du bist bereitet, berufen zu der Erstlingsgemeinde. Wir sind als Erstlingsgemeinde, nicht, dass wir allein selig machen sind, nein. Aber wir Gläubige, die wir jetzt noch leben, wir sind berufen, bei den Erstlingen zu sein. Unser Erstgeburtsrecht Gebrauch zu machen. Und nicht alles auf dem Spiel zu setzen. Ach, es hat noch lange Zeit. Alte Leute müssen sterben, junge Leute können sterben. Das ist ein Fakt. Lies mal die Todesanzeigen. Das sollten die in einem Predigt mal sein. Heute ist Gott uns noch nah. Heute können wir uns noch mit Ewigkeitsdingen eindecken. Aber weißt du, es kommt plötzlich eine andere Situation. Da hast du kein Geld mehr, keine Zeit mehr, keine Kraft mehr. Keine Freude mehr, keine Möglichkeit mehr. Ich werde nie vergessen, irgendwas ist bei mir passiert, dass ich nicht zu dem Open-Air-Gottesdienst nach in Stuttgart damals ging, habe ich gesagt, komm, wir sagen ab. Dann, ich bin zu Hause, ich bin nicht auf der Freiversammlung gewesen, sondern zu Hause und sitze da, plötzlich klingt das Telefon und sagt, sind Sie Herr Matudis? Ja, ach, bin ich froh. Ich dachte, die Entrückung hat stattgefunden. Verstehst du? Der wusste, dieser Mensch wusste ganz genau, wir haben genug gepredigt auf dem Schlossplatz und gesagt, Jesus wird bald wiederkommen, sei bereit. Und dann sind wir einen Sonntag mal nicht da. Puh, bin ich froh, ihr lebt noch. Und eines Tages wird die Tür hier verschlossen sein, werden viele Kirchentüren und Gemeindetüren verschlossen sein. Und dann wirst du stehen und sagen, wo ist der Pfarrer? Dann rufst du an, dann ist nur ein Anrufbeantworter geschaltet. Verstehst du? Und dann fangst du an zu suchen und die werden rennen zu den ganzen Krämer, diese törichten Jungfrauen und werden suchen, verkauft uns Öl. Es ist so traurig. Heute lassen sich die Menschen nicht mehr warnen. Ich habe von den Bienen neulich was gelesen, war so begeistert. Die Bienen warnen ihre Kolleginnen durch Tanzen und so weiter. Da ist eine giftige Blume, da ist eine Gefahr, da tötet euch einer. Verstehst du? Die warnen einander. Und wir sind auch hier, um einander zu warnen. Das ist eine Gefahr. Da laufen wir eine Gefahr. Wohl denen, die sich warnen lassen. Flavius Josephus erzählt von dem jüdischen Krieg. Und da heißt es von einem Sohn des Ananus, es war ein ungebildeter Landmann, der kam 4 Jahre vor dem Ausbruch des jüdischen Krieges, 70 nach Christus, nach Jerusalem, als alles noch in tiefen Frieden und im großen Wohlstand war und zu dem Laubhüttenfest. Und er fing an, plötzlich an zu rufen, eine Stimme von Anfang, eine Stimme vom Niedergang, eine Stimme, was weiß ich, lauter Stimmen, eine Stimme über Jerusalem, den Tempel und so weiter, eine Stimme über Bräutigam und die Braut, eine Stimme über das ganze Volk. Ein warnender Mann kam nach Jerusalem, Tag und Nacht rief er in allen Gassen der Stadt umherlaufend und hat gesagt, wehe Jerusalem, wehe Jerusalem. 4 Jahre bevor das alles passierte. Gott kündigt alles an, Leute. Und hier einige der vornehmen Bürger, das berichtet Flavius, kannst nachlesen, der jüdische Krieg, berichtet über diesen Unglücksmenschen, der dieses Unglücksgeschrei veranstaltet. Die Menschen ergriffen ihn, schlugen bis auf die Knochen, brachen fast die Knochen, aber der Mann hat nicht aufgehört zu rufen, wehe Jerusalem, wehe Jerusalem, wehe Jerusalem. Und er fuhr fort, ohne sich zu entschuldigen oder seine Peiniger anzuklagen. Immer wieder diese früheren Worte über die Bürger der Stadt, obwohl sie ihn auspeitschten. Und dann haben sie ihn sogar zu dem Landpfleger gebracht und so weiter. Und sie haben ihn noch ausgepeitscht und man hat bedroht. Und der Landpfleger hat gesagt, ach, das ist ein Verrückter, lass ihn laufen. Und hat weiter geredet und dieser Landpfleger Albinus ließ ihn dann laufen als Wahnsinnigen. Also das bringt nichts. Wegen diesem ganzen Geschrei da, lass ihn schreien, wir haben genug Wahnsinnige in Jerusalem. So. Und die ganze Zeit hindurch rief er und so weiter, ging auf der Mauer entlang, auf der Jerusalemer Mauer entlang und rief, weh Jerusalem, weh Jerusalem, weh Jerusalem. Bis da ein Steinkugel ihn traf und er tödlich umkam und er konnte nur noch die Worte ausrufen, weh auch mir. Weh auch mir, weh Jerusalem, verstehst du? Das berichtet Flavius, diese Geschichte. Und ganz besonders laut rief er an den Feiertagen, die Jahre hindurch. Aber seine Weissagung wurde nicht gehört. Weh Jerusalem, weh Jerusalem. Und es müsste man wahrscheinlich sagen, weh Berlin, weh Deutschland, weh Europa. Wir sind mittendrin in dem gleichen Zirkus. Weh euch. Und bis die Wurfmaschine da einen Stein schleuderte und sein Leben ein Ende setzte. Und Juden wurden damals gewarnt. Das war das Schrecklichste, was Jerusalem je erlebte, 70 nach Christus. Das Schrecklichste. Aber niemand nahm es ernst. Niemand nahm es ernst. Man mag es ahnen, man mag es hören, man mag es spüren, man mag es verstehen. Doch das alles reicht nicht aus. Man muss es ernst nehmen. Du weißt deine Bestimmung, du weißt, was kommt. Du kannst noch aus allem das Beste draus machen. Mit Riesenschritten gehen wir auf die Ewigkeit zu, auf unsere Bestimmung. Jetzt ist noch Gnadenzeit, Leute. Ich weiß nicht, warum ich die Predigt halten muss. Eigentlich habe ich ein anderes Ende, einen anderen Schluss, einen anderen Schlenker mir ausgesucht gehabt. Aber heute Morgen sprach der Heilige Geist, sagt es den Leuten, warne sie. Bald sind wir alle im Jenseits. Bald. Wird nicht mehr lange dauern. Den Leuten von Sodom und Gomorra war es lächerlich, als Lot sie warnte. Engel sind zu mir gekommen. Morgen oder sehr bald wird die Stadt untergehen. Es war ihnen lächerlich. Der blinde, materialistische Mensch sieht nur das, was er vor Augen hat, baut seine Religion zusammen, nimmt sich das Äußere gar nicht wahr, was jetzt sich alles zusammenbraut. Nur Rauschgiftsüchtige. Also ich habe Leute erlebt, die rauschgiftsüchtig waren, die gespottet haben. Die haben Dinge erzählt, was alles so ankommt. Das habe ich gesagt, das steht ja alles in der Bibel, was sie mir erzählen. Warum? Sobald Leute irgendwie Bewusstseinserweiterung, welche Art auch immer sie machen, spüren sie, da ist was in der Luft. Da ist was in der Luft. Es kann nicht so weitergehen. Aber die meisten lassen sich nicht warten, auch die Rauschgiftsüchtigen nicht. Jetzt ist Gnadenzeit. Bald ist unser Dienst getan. Bald ist alles vorbei. Und dann werden die Leute merken, Mensch, der hat recht gehabt. Stimmt so. Es ist so gekommen, wie er es gesagt hat. Und es ist genauso gekommen bei der Berliner Mauer, wie der Prophet es damals gesagt hat. Wir müssen unseren Kindern zeigen, hier war die Berliner Mauer. Weil sie das nicht mehr wissen. Wir alle haben eine Ewigkeit in uns. Den Ruf Gottes. Und wohl uns, wenn wir das vernehmen. Viele Gläubige sind aus Ägypten ausgezogen. Doch ganz wenige kamen ins gelobte Land. Die meisten sind unterwegs verreckt. Entschuldigung, aber so ist es. Sind gar nicht angekommen, weil sie nicht geglaubt haben. Sie sind in der Wüste verscharrt worden. Irgendwo sind sie geblieben. Die Bibel sagt uns, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass wir die Ewigkeit in uns tragen. Wenn Gott kein Thema mehr ist, dann nützen die ganzen Mähdrescher nicht und das ganze Kapital und die ganze Marktwirtschaft und das ganze Gesetz und die ganze Globalisierung und der ganze Euro nützt nichts mehr. Was ist aus der DDR ohne Gott geworden? Ich werde nie vergessen, als sie dann geschrieben haben, ohne Sonnenschein und ohne Gott bringen wir die Ernte ein. Ja, alles Schrott gewesen am Schluss. Ohne Gott ist das beste Regime Schrott. Ohne Gott ist das beste System, die beste Kirche, die beste Politik, die beste Demokratie, die beste Religion, der höchste Lebensstandard. Alles nur Schrott. Alles nur Schrott. Ohne Gott ist die modernste Medizin Schrott. Ohne Gott ist das ganze Wohlbefinden Schrott. Ohne Gott zerrinnen unsere Werke. Ohne Gott ist die beste Philosophie Schrott. Die beste Theologie Schrott. Ohne Gott leben wir im Chaos, werden zu Sklaven der Dinge, süchtig, abhängig. Ich habe gestern darüber gesprochen. Wir werden nur gelebt, statt dass wir leben. Ohne Gott haben wir keinen Halt und keine Haltung. Ohne Gott haben wir keinen Rückgrat. Und wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Da stehen wir plötzlich vor der Ewigkeit. Wohl uns, wenn wir hier schon Gott gefunden haben. Wohl uns, wenn Gott uns gefunden hat. Wohl uns, wenn Gott zu uns redet und wir in Gott fest geworden sind. Du brauchst, und jetzt bitte halte dich fest, du sagst, Bruder Matthäus, was du erzählst, ist Blödsinn. Und ich möchte dir eines sagen, du brauchst Jesus nicht unbedingt hier im Leben. Du brauchst Jesus nicht hier im Leben. Du brauchst Jesus, wenn du drüben ankommst. Du brauchst ihn drüben. Den Heiland, den kenne ich schon so gut. Er ist mein, schon auf Erden gewesen und er ist jetzt meins, er ist richtig. Ich kann hier auf dieser Welt ohne Jesus gut leben, glaub mir das. Aber wenn ich dann in die Ewigkeit komme, bin ich ohne Jesus verloren, restlos. Restlos. Ich brauche Jesus für die Ewigkeit. Deshalb, wenn Menschen denken, jetzt für dieses Leben brauche ich etwas. Nein, dieses Leben werde ich schon durch überleben. Recht und schlecht. Weißt du, du brauchst Jesus für die Ewigkeit. Vier Wissenschaftler, unter anderem auch ein Wissenschaftler namens Stoffel, hat Gehirnfunktionen untersucht bei Menschen mit Strahl und so weiter und hat eine sterbende Frau, eine gläubige Frau, der wollte sehen, ist ein Unterschied zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen, die an Jesus glauben und an Jesus nicht glauben. Ist da ein Unterschied? Und hat eine gläubige Frau gefunden, die Jesus liebte über alles in ihrem Leben. Eine ungebildete Frau, die gar nicht so geistig besonders intelligent war, aber diese Frau kannte Jesus. Und sie lag im Sterben. Und als Sterbende bittet sie Jesus um Gnade und Vergebung und so weiter. Und das, was an ihrem Gehirn, alles angeschlossen war an ihrem Körper, plötzlich schlug dieses Messinstrument bis an der Spitze aus, bis es geht nicht mehr. Und so weiter. Eine ganz hohe Frequenz, dass nicht einmal amerikanische Sender zu der Zeit diese Frequenz erreichen konnten. Schlug einfach aus. Da haben sie gesehen, mit eigenen Augen, Wissenschaftler, gesehen, dass die Kraft des Gebetes eine gewaltige Kraft ist. Wenn Menschen an Jesus glauben, die haben sofort Verbindung. Da schlagen alle Geräte dieser Welt aus. Und diese Forscher waren ergriffen. Diese arme Frau, verstehst du, die an Jesus glaubt. 30 Sekunden lang sehen sie mit ihren eigenen Augen, was die Wirkung des Gebetes ist. Und ich sage euch eines, der Glaube an Jesus Christus ist wichtig fürs Jenseits, wenn du so über die Tür gehst und der Herr Jesus dich empfängt. 55 Mal stärker war diese Kraft des Gebetes, diese Ausstrahlung, als der stärkste amerikanische Sender zu jener Zeit. Du hast die Ewigkeit in dir, bedenke. Wir müssen alle von dieser Welt gehen und bedenke, dass wir sterblich sind, dass wir klug werden. Ich brauche den Heiland. Nicht nur zum Sterben, zum Leben, zum Weiterleben, zum Überleben. Wir alle leben im Tal der Todesschatten. Wir alle müssen dieses Tal dadurch schreiten. Keinem wird es erspart. Niemand kommt lebend hier raus aus dem Tal der Todesschatten. Und wohl dir, wenn du zum Heiland funken kannst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir alle werden hier unser Leben lassen in diesem Tal der Todesschatten. Wir sollen das bewusst werden. Aber David sagt im Psalm 23, Vers 4, und ob ich schon gleich im Tal der Todesschatten wandle, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Wir sind alle im Tal der Todesschatten, aber Gott ist bei uns. Deshalb verdräng nicht den Tod, ignoriere ihn nicht und versüße ihn auch nicht und mach ihn nicht schlimmer, als er ist und auch nicht besser, als er ist. Verdräng ihn nicht, das machen nur Dummköpfe. Weißt du, wisse, das muss passieren, aber ich habe einen Erlöser. Ich habe einen Heiland. Ich habe einen Tröster. Ich habe jemanden, der zu mir steht in der Todesstunde, der mich begleitet. Und das ist der Grund, warum der Tod an uns nichts ausrichten kann. und sie haben überwunden den Tod. Das sagt die Bibel, wir müssen den Tod überwinden durch den Glauben an Jesus Christus. Und das gibt unserem Leben Sinn und Zweck. Und das ist, wo du dann den Tod nicht fürchtest, das Vergängliche lass es sein, denn das Vergängliche muss anziehen, die Unvergänglichkeit, das Sterbliche, die Unsterblichkeit, das Sichtbare, die Unsichtbarkeit. Weißt du, für mich ist der Tod die Umkleidekabine. Jetzt kriegt man eine neue Garderobe. Wer an Jesus Christus glaubt, bei dem ist mit dem Tod noch nicht alles zu Ende. Und ich sage doch, es stimmt. Einiges ist mir zu Ende. Wenn ich hier diese Welt verlasse, soll ich dir sagen, was zu Ende bei mir ist? Ich sag dir's. Leid und Schmerz ist bei mir zu Ende. Wenn ich diese Erde verlasse und sterbe, der Krebs ist zu Ende. Hab keins, aber ich sag das nur zu. Die Sorgen sind zu Ende. Die ganzen Anfechtungen sind zu Ende. Ich habe plötzlich eine ganz neue Sicht. Das ewige Leben. Nach dem Tod werde ich meine Lieben wiedersehen und ich freue mich darauf. Ich werde Christus sehen, ich werde alle Geheimnisse verstehen, ich werde keine Fragen mehr stellen. Hier habe ich so viele Fragen. Ich habe manche aufgeschrieben, die ich mal dem lieben Gott stellen werde, wenn ich bei ihm bin, aber die kann ich alle vergessen. Die werden sich von selbst beantworten. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 und folgende Verse. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Mit dem Tod vergeht alles, auch der Tod. Auch die ganzen Zustände. Also plötzlich hat dein Leben eine ganz andere Qualität. Der Tod Jesu ist des Todes Tod. Der Tod Jesu. Er hat es überwunden. Und jetzt kommt Leben und volles Genüge. Sterben war der Anfang, als göttliche Ordnung zwar gesehen, das Gras verwelkt, die Blume verblüht, das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Aber es geht wieder auf. Also, fürchte dich nicht, heißt es einmal in einem Lied. Und nicht nur in meinem Lied, sondern die ganze Bibel hindurch. Und ich weiß, die Ewigkeit ist da. Und viele Christen können mit der Ewigkeit nichts anfangen. Die leben nur für hier. Nur, sie sehen nicht weiter wie Tellerrand und Nasenspitze. Fangen an, ein bisschen weiter zu gucken. Diese Generation... Geschwister, betet für diese Generation. Diese Generation wird betrogen vom Satan. Diese letzte Generation. Sie greifen nach den Sternen, kontrollieren fast jeden Punkt der Erde, durchbrechen alle Grenzen, können Herzen verpflanzen, können Atome spalten, fliegen wie Vögel, tauchen wie Fische. Aber sie können nichts mit der Ewigkeit anfangen. Sie verpassen den Anschluss an die Ewigkeit. Sie kriegen nicht einmal Gurken mit. Nicht einmal Gurken. Und das war die letzte Station, wo ich zugegriffen habe. Ich hätte besser zugreifen müssen. Wir sind die geistloseste Generation, die religiöseste Generation. Wir sind das alles. Der Teufel zieht alle Register um diese begnadigte Generation, die wir sind. Wir sind es. Mit der Technik und allem drum und dran. Eine von Gott beschenkte Generation. Und der Satan versucht, unsere Ewigkeit damit zu ruinieren. Und die Zeit zu stehlen für die Ewigkeit. Diese Generation... Weißt du, mit Unglauben wird er vollgepfropft, mit Zweifel, mit Einbildung und Stolz. Und diese Generation, diese verlogenste Generation, wird so belogen nach Strich und Faden. Man gaukelt einem voll ein, Friede, Friede, Friede. Die Mauer bleibt noch 100 Jahre. Die ist nicht mal ein Jahr geblieben. Verstehst du, so wird uns vorgegaukelt. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 und folgende Verse. Der Gesetzlose kommt in der Kraft Satans, tut trügerische Zeichen und Wunder. Lasst euch nicht betrügen, Geschwister, es ist letzte Zeit. Der Herr ist es, der uns jetzt ruft. Und es werden alle, die verloren gehen, betrogen werden durch die Ungerechtigkeit, weil sie so viel Leid und so viel Elend und so viel Negatives sie miterleben sollen. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, so dass sie sogar der Lüge glauben und davon überzeugt sind noch. Aber alle müssen gerichtet werden. Keiner entgeht der Ewigkeit. Du bist der Ewigkeit bestimmt. Weißt du, wir sind so intelligent, die intelligenteste Generation, aber wir sind die dümmsten, äußerlich gesehen und innerlich gesehen, geistlich gesehen, die dümmsten, geistliche Alphabeten. Da kommt doch jemand gleich nach der Wende aus der DDR, ein Journalist vom Neues Deutschland, bekehrt sich und ich sage Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Dann sagt der Pastor, Entschuldigung, aber ich muss fragen, haben die keinen Familiennamen, wie heißen sie sonst? Weißt du, diejenigen, die Gott kennen, die Jesus kennen, die wissen, wer Markus ist, wer Lukas ist, wer Johannes ist, wer Paulus ist, wer Petrus ist. Die brauchen keine Zusatznamen. Aber du siehst, so intelligent schreibt als Redakteur Neues Deutschland und hat von Tut und Blasen keine Ahnung, um was es geht. Und diese Generation ist die schläfrigste Generation, so belullt und ständig da irgendwas vor den Händen und vor der Nase und vor den Ohren. Wenn Gott unsere Generation ansieht, muss er sich bei den Leuten, Geschwister, und da sage ich mit vollem Ernst, da muss sich der liebe Gott bei den Leuten von Sodom und Gomorra entschuldigen und sagen, Leute von Sodom und Gomorra, ich habe euch zu Unrecht gestraft. Diese Generation ist die frevelhafteste. Diese Generation ist die böseste. Diese Generation ist die gemeinste. Muss ich sogar bei den Leuten entschuldigen. Was sagt Jesus? Den Leuten von Sodom und Gomorra wird besser gehen als den Leuten da in Bethsaida. Da, wo Jesus herkam und Jesus wirkte. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles passiert. Denk an diese Geschichte von den törichten Jungfrauen. Weißt du, die einen, und in der Endzeit wird es das Extreme geben, die einen bauen ihr Haus auf dem Fels hoch, so hoch wie nur möglich, und die anderen so tief wie nur möglich. Weißt du, die einen bauen auf Gefühl und Lügen und Meinungen und Humanismus, und die anderen bauen auf das Wort Gottes. Und wer wird es überleben? Rechne dir selber aus. Die einen sind bereit und die anderen sind nicht bereit. Die einen sind bereit und die anderen sind bereit. Was werden wir erleben? Weißt du, Stürme kommen auf uns zu. Aber der, der in Christus ist, hat Ruhe. Der weiß, mein Herr. Und das schlägt, wenn dir dein Kopf, dein Gehirn dann messen werden, da in der Sterbehospiz oder wo auch immer, du, das wird ausschlagen, das wird sich überschlagen, sogar Brüder und Schwestern. Das wird sich überschlagen, da ist so eine Kraft, so eine Power drin. Und bald geht Gottes Plan in Erfüllung, bald findet die Erlösung statt, bald wird Gott das Weltgeschehen in die Hand nehmen, bald wird er die Dinge steuern, bald bricht die ganze angebliche Stabilität, der angebliche Friede, die angebliche Sicherheit zusammen. Lass sie nur feiern heute, 9. November 2014. Lass sie nur ruhig feiern. Die Schrift an der Wand ist bereits geschrieben. Mene, Mene, Tekel, Ufrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Plötzlich gehen die Lichter aus, nicht an. Das billige Kartenhaus bricht zusammen. Das ist nicht Schwarzmalerei, was ich hier heute mache und betreibe. Ich bin ein Realist. Ich sehe, über jeden Bürger dieses Universums hängt ein Damoklesschwert. Und wir stehen mit einem Fuß schon bereits in die Ewigkeit. Da muss nur ein Idiot irgendwo einen Knopf drücken. Und das werden sie tun irgendwann. Und am meisten die sagen, keine Atomwaffen und kein Atomkrieg, die haben die Bombe in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Hört nicht auf die dummen Leute, die quasseln, Friede, Friede, keine Gefahr. Es wird kommen, was Gottes Wort vorausgesagt hat. Die Ewigkeit klopft schon an. Die Geier umkreisen schon. Weißt du, die Geier umkreisen einen Sterbenden, die wissen schon, die sind schon beim Krepieren, der macht nicht mehr lang. Geier fressen nicht Tote und so weiter, Leichen. Nein, die wissen, der stirbt jetzt bald, der kratzt jetzt bald ab. Verstehe die Sprache Gottes. Lukas Kapitel 21, Vers 36, noch ganz schnell ein paar Verse. Wacht nun und betet zu allen Zeiten, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn Gottes zu stehen. Bittet. Und dann heißt es weiter, wer am Dach ist, der steige nicht runter. Wer auf dem Berg ist, der komme nicht runter. Nach meiner Erkenntnis, nach meiner Logik, niemand repariert sein Dach, wenn es regnet und schüttet. Man repariert sein Dach, wenn es Sonne scheint oder gute Zeit ist und man Ruhe hat. Da repariert man sein Dach, sein Glaubensdach. Fülle deinen Mangel aus jetzt, solange du das kannst. Kauf Öl für deine Lampe, solange es noch Öl gibt und noch so billig. Kauf ein. Repariere jetzt, was du reparieren kannst und solltest. Bring Dinge in Ordnung. Bring dich in Sicherheit, solange es noch geht. Nachher kannst du nicht mehr. Wenn nachher der Regen kommt, ja, und du hast dein Dach repariert, da kannst du nur lachen und sagen, jetzt genieße ich, wie das schüttet. Oh, das ist prima, wunderbar. Es gefällt mir. Aber du musst anfangen im Trockenen, solange es trocken ist. Wir sind heute hier, ihr lieben Geschwister, um uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Jeder Einzelne, nicht zum Sterben. Nein, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Bereit sein ist alles. Sei auf Gott ausgerichtet. Weißt du, sei offen für Gott, für, dass er dich führt auf der rechten Straße und dass du keine Komplexe hast. Das ist meine Führung. So will Gott von mir und mich. Eines Tages werden wir nicht mehr hier sein, aber wir werden dann bei Gott sein. Preis dem Herrn. Warte nicht, bis es zu spät ist, bis es kein Öl gibt, keinen Heiligen Geist mehr und so weiter. Nein, wenn du spürst das Reden Gottes und jeder spürt das Reden Gottes, wenn er ehrlich ist. Es sei denn, er macht sich was vor. In Lukas Kapitel 1, Vers 16, da heißt es vom Johannes dem Täufer, und der heißt ja auch Johannes. Und da heißt es, und er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Eigentlich das Original heißt es, und er wird sie gerade biegen. Und ich bete, lieber Gott, lass meine Geschwister gerade werden. Lass sie aufhören, krumm herumzulaufen. Und er wird einige für den Herrn bereit machen, lese ich hier, Lukas 1, Vers 16. Viele sind noch nicht bereit, sind nur Mitläufer. Ja, wir gehen mit. Israel ist ausgezogen mit Macht und Ross und Wagen. Nein, mit Macht und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Ja, verstehst? Die haben das alles gesehen, alles erlebt. Sie sind nur Mitläufer, aber noch verbogen. Sie sitzen im Speisewagen und da gibt's nur Wodka. Weißt du, wir waren Pastoren in diesem Zug. Was sollen wir machen? Verstehst, wenn wir nachher nach Hause kommen, wir werden dann der Gemeinde erzählen müssen, wir haben Wodka gesoffen. Es gab nichts anderes. Aber wir haben Gurken gegessen, Halleluja, den ganzen Sack voll. Und der Zug hält, lass dein Fenster runter, so schnell wie möglich, kauf Speise für deine Seele. Auch wenn es nur Gurken sind. Kaufe die Zeit aus, es ist böse Zeit, achte auf die Signale des Herrn. Wir sind die letzte Generation, Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen. Du und ich, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir werden noch ein Lied singen miteinander. Wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Nicht mein Laufen, nicht meine Frömmigkeit, nicht meine Religion. Durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Und ich muss die Gnade annehmen, die Gnadenzeit auskaufen. Ich muss zur guten Zeit, beim guten Zustand, mein Leben reparieren, dass nicht reinregnet. Nicht nachher. Und diese Tage hatte ich einen komischen Traum, will ich auch noch ganz schnell erzählen. Ich bin irgendwo in einer Kirche, vielleicht auch drüben in der großen Kirche, weiß ich nicht, wo ich da gewesen bin. Auf jeden Fall, da schütze draußen, was das Zeug hält und ist alles vorn überschwemmt. Und ich stehe nur da an der Tür und sage, warum habt ihr das Dach nicht repariert vorher? Man muss, und das hat mich inspiriert zu sagen, Leute, repariert euren Dach, bevor es regnet, bevor es schüttet, bevor es Hochwasser kommt, bevor ihr weggeschwemmt werdet, bevor die Flut kommt. Da war alles überschwemmt, alles voll Wasser. Und die Geschwister konnten keine Versammlung abhalten, weil sie das Dach nicht repariert haben. Suche Gott, solange die Sonne scheint. Mach ernst mit deinem Glauben. Was das ist, ist dein Problem, nicht mein Problem. Find selber raus, lies die Bibel, geh ins Gebet, in die Stille, fang an nachzudenken. Herr, wo muss ich ernst machen? Wo bin ich so larifari, oberflächlich, gleichgültig, menschlich, irdisch, fleischlich? Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich da. Lass uns das Lied singen und ich möchte noch für euch beten. Lieber Heiland, segne meine Geschwister. Ich habe meinen Dienst getan, meine Botschaft verkündigt. Ich habe gesagt, was ich sagen sollte, was du mir aufs Herz aufgelegt hast. Aber ich möchte alle meine gläubigen Geschwister, die ich hier begegnet bin, einmal bei dir in der Herrlichkeit sehen. Arbeite du an ihnen. Herr, zeig ihnen, was noch getan werden muss, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Bevor wir in die Ewigkeit gehen und wir werden alle in die Ewigkeit gehen. Herr, mach uns bereit für die Ewigkeit, dass wir Kleider kaufen, Augensalbe kaufen, Gold, das durch Feuer geläutert ist. Herr, dass wir diese guten Dinge für die Ewigkeit mitnehmen. Segne dein Volk und deine Kinder. Ich bitte dich, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.